Okay, wir haben fast 3 Uhr durch, glaube ich schon. Der nächste Vortrag, es geht da vom Herrn Dr. Alexander Gläser. Sehr gut. Um das UCS-Service-System. Sorry, viel Spaß.
Also, herzlich willkommen zum Vortrag. Einfach ist komplex, die Entwicklung des Serversystems UCS. Wer hat von Univention UCS schon mal gehört? Okay, vielleicht so die Hälfte, ja, ein bisschen mehr, 2/3. Okay, das ist mein Versuch, das Univention, den Univention Corporate Server, den Univention Corporate Server ein bisschen besser. Moment. Okay. Bitte? Man kann es lesen, ich glaube, das ist okay. Den Univention Corporate Server für Technikinteressierte ein bisschen näher zu bringen. Dazu habe ich mich rückbesonnen, habe überlegt, wie kann man es wohl am besten darstellen. Einfach ist komplex. Nämlich, na klar, man hat viele Komponenten im Linux-Bereich, viele Sachen, die einfach verständlich sind. Aber es wird dann komplex, wenn man größere Szenarien abdecken möchte, viele Anforderungen abdecken möchte. Und da kam mir das Bild Lego. Das ist eigentlich eine wunderschöne, wunderschönes Bild, wie man einfache Sachen gut darstellen kann. Und so sieht man auch hier, habe ich angefangen, immer wieder alles Mögliche in Lego nachzubauen für diesen Vortrag. Hier das Univention-Logo. Zunächst ein bisschen was über Univention. Univention wurde gegründet 2002. Wir machen Open-Source-Software, 100% Open-Source-Software. Hauptsitz ist in Bremen. Wir haben weitere Büros in Berlin und in Seattle, in Washington. Sind ungefähr 50 Mitarbeiter, haben 1300 Kunden, mehr als 1300 Kunden, mehr als 250 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, Softwarehersteller, Cloud-Service-Provider, Systemintegratoren. Ja, ich selber bin seit 2010 mit in der Produktentwicklung bei Univention. In den Hauptbereichen in der UCS-Web-Oberfläche, die zur Administration des Serversystems da ist. Und dann auch im Bereich Usability hat auch wieder was ganz konkret mit einfaches Komplex zu tun, diese komplexe Sachen abstrahiert und einfach für den Benutzer darzustellen. Das versuchen wir immer wieder und verbessern uns da natürlich auch ständig. Ansonsten mache ich auch die Ausbildung bei uns und noch viele andere Themen. Was ist unser Antrieb bei Univention? Warum machen wir überhaupt UCS? Und die Kernidee, die Leitidee, die wir da haben, ist, IT-Technologien einfach kombinierbar zu machen. Dabei gehen wir davon aus, oder wir sind stark davon überzeugt, das geht nur mit Offenheit, nämlich Offenheit führt zu Wahlfreiheit, die führt zu Wettbewerb und neuen innovativen Lösungen. Gute Lösungen, die Kunden auch einsetzen können und so die Kontrolle über ihre eigene IT-Infrastruktur haben, anstatt sie abzugeben und sich in Vendor-Logins zu bewegen. Was ist nun UCS genau? Und als Entwickler ist das Erste, was man denkt, was ist das denn geschrieben? Wie kann man sich das vorstellen? Hier ein bisschen als Lego-Klötzchen dargestellt. Die Programmiersprachen, oder ja, sagen wir mal Programmiersprachen, die da unter der Haube sich finden, ich habe mal durchgegrabt, ist im Wesentlichen ganz, ganz viel Python. Wir lieben Python. Viele Debian, weil UCS auf Debian basiert, viele Debian-Konfigurationsdateien, Paketierungsinformationen, eine ganze Menge Shell-Skripte, JavaScript und hier unten sieht man auch HTML- und CSS-Dateien. Also das sind die Lines of Code, die hier angegeben sind in Total. JavaScript hier unten auch noch ein bisschen HTML, CSS für die Web-Oberfläche, nimmt auch einen guten Teil ein. Dokumentation, das ist Handbuch im Wesentlichen, XML, weil das in Docbook geschrieben ist. Auch C, C++ findet sich hier. UCR, da komme ich nachher noch drauf, das ist ein Konfigurationstemplates, die auch wieder in Python geschrieben sind. Das puzzelt sich nachher alles zusammen. Übersetzungsdateien, Textdateien, Visual Basic. Ja, Visual Basic. Das sind im Wesentlichen für Tests, weil wir testen natürlich, weil das interagiert, kann sich in AD-Domain reinjoinen etc. Windows-Clients bedienen. Und deshalb haben wir hier eine ganze Menge Visual Basic Test-Skripte, um die Sachen automatisiert testen zu können. Genau, HTML, CSS und einige LDAP-Schema-Sachen und kleinere Klötzchen habe ich jetzt nicht mehr aufgezeigt. Gut, das ist nur eine Perspektive. Was ist denn sonst noch UCS? Univention Corporate Server, dafür steht UCS, hatte ich schon genannt. Ist eine Plattform für IT-Infrastrukturmanagement, um ein Single Point of Administration zu realisieren. Das heißt, ich lege einen Benutzer an, der hat direkt Mail-Zugriff, der kann sich direkt bei den Cloud-Diensten, die registriert sind, anmelden. Der kann sich direkt an seinen Arbeitsrechner anmelden. Alles ist da, alle Dienste sind miteinander verbunden und arbeiten zusammen. 100% Open Source, das ist auch UCS, basiert auf Debian und ist als kostenfreie Version auch für kommerziellen Einsatz verfügbar. Man kann es als Alternative für Microsoft Server benutzen oder benennen, darstellen, weil es ähnliche Dienste bereitstellt und darüber hinaus noch weitergeht. Und es kann Windows, Macintosh und Linux-Clients in Arbeitsrechner bedienen. Ist darüber hinaus auch eine Plattform für Dritthersteller, die ihre Dienste in UCS mit integrieren können. Das sehen wir vielleicht auch nachher nochmal kurz. Und läuft on-premises, also auf meiner Hardware. Ich kann es auch in der Cloud starten, weil ich alles webbasiert administrieren kann. Oder auch hybrid beide Sachen miteinander verbinden kann. So, das ist erstmal, um so einen groben Überblick zu haben. Aber was ist denn das nun wirklich? Und da komme ich wieder auf meine Jugendwurzeln, die sich in Lego begründen. Und wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns dann UCS angucken, dann könnte sowas bei rauskommen. Also das ist ein Versuch, schematisch in Lego UCS darzustellen. Und da sieht man, es gibt unglaublich viele Komponenten. Ich habe das jetzt ein bisschen abstrahiert, da gibt es noch mehr. Aber ich denke, das macht einen ganz guten Überblick, wenn man da mal anfangen. Also man sieht hier unten die beiden Dinge, das ist das Fundament sozusagen, die steuern das Ganze. Hier unten sieht man, ich habe auch noch Düsen hier mit angebracht. Aber hier sind die Propeller, die werden angetrieben. Das ist die Univention Config Registry und Open LDAP. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Univention Config Registry an. Was ist das? Hier ein Beispiel, um das ein bisschen verständlich zu machen. Also UCR, sieht man hier, UCR ist Univention Config Registry. Wenn ich jetzt UCR aufrufe, mir was mal angucke, Dump mache, dann ist das eigentlich eine Datenbank von Key-Value-Paaren. Hier kann Grub-Timeout setzen, Log-Rotate sieht man hier. Ich kann Paketfilter-Geschichten einrichten, also die Firewall darüber, alles Mögliche, alles klar. Also ich habe eine Key-Value-Datenbank, die UCR erstmal ist. Ich kann darin suchen mit regulären Ausdrücken. Ich kann auch bestimmte Werte mir abfragen. Und wenn ich jetzt einfach mal einen Wert setze, dann sieht man im Hintergrund, ich habe jetzt hier die Werte auth, sudo auf yes gesetzt und Administrator im Prinzip sudo-Rechte gegeben. Und wenn ich die UCR-Variable setzen, dann sieht man im Hintergrund, dass Dateien geändert werden. Und das ist genau der eine Stack, den man gesehen hat bei den kleinen Lego-Programmiersprachen-Stacks. Das ist UCR, das sind Config-Dateien, das sind einfache Template-Dateien, wo Python-Befehle drinstehen oder auch nur Text, statischer Text. Der wird ausgeführt und das, was da rauskommt, ersetzt dann die aktuelle Config-Datei. Das heißt, das ist ein Abstraktionsmechanismus, um die komplette, oder sagen wir annähernd, vollständige Konfiguration eines Systems abzubilden in eine Key-Value-Datenbank. Und wenn ich das jetzt hier überprüfe, die wurden geschrieben, ich schaue dann in die Access-Sudo-Conf rein, dann sehe ich, ah, okay, Administrator ist hier mit drin. Alles klar, das hat funktioniert. Ich kann genauso gut die Startseite, die Apache bereitstellt, also wenn ich die IP-Adresse der Maschine eingebe, gibt es auch eine UCR-Variable, die ich setzen kann. Hier setze ich einfach eine andere und die entsprechende Apache-Konfigurationsdatei, die wird umgeschrieben und angepasst. Ist das verständlich? Okay. Also, das ist das Working Horse, wenn man so möchte. Das ist UCR. Das ist eigentlich, das kann man jetzt hier nicht so gut darstellen, das ist eigentlich mit allen Sachen hier verknüpft und alle bauen da irgendwie drauf auf. Ich wollte ja nicht noch mehr Lego-Steine reinbringen, ich glaube, das ist so schon mal ganz gut. Jetzt sieht man, UCR ist auch natürlich verdrahtet mit LDAP, also dem Verzeichnisdienst, wo alle Benutzerdaten etc. drin liegen. Den schauen wir uns jetzt mal an. Zum Beispiel, wenn ich mal schaue, hier, das ist auch eine nette Eigenschaft von UCR. Ich kann sagen UCR Shell und dann werden alle Variablen, die es in der Datenbank gibt, als Befehle, Shell-Befehle dargestellt und zum Setzen von Variablen mit korrekt escapten Strings. Das heißt, wenn ich das ausgeführt habe hier, dann kann ich auf alle Variablen, UCR-Variablen, direkt in meinem Bash- oder Dash-Skript zugreifen. Das mache ich auch hier. Da brauche ich die LDAP-Basis, die recht lange sein kann, nicht von Hand einzugeben. Und wenn ich mir jetzt hier einmal anschaue, im LDAP, da stehen alle Benutzerinformationen drin, E-Administrator, stehen genauso Rechnerinformationen drin, die hier drin sind, also alle Rechner, die in meiner Domäne sind. Also das, was UCR für ein lokales System ist, eine Abstraktion der lokalen Systemkonfiguration, ist LDAP im Prinzip für die gesamte Domäne, für das gesamte interne Netzwerk. So kann man sich das vorstellen. Und wenn man sich anschaut, welche Sachen an einem Benutzerobjekt zum Beispiel hier drinstehen, findet man die UID, eine Description, Kerberos zur Authentifizierung, Kerberos-Information. Hier sieht man auch Login-Shell, die UID, damit die UID des Benutzers auf allen Rechnern die gleiche auch wirklich ist, um das sicherzustellen. Ups, nochmal zurück. Um das sicherzustellen, die GUID-Nummer der primären Gruppe, eine Samba-SID, gehashte User-Passwort, das Samba-NT-Passwort, alles Mögliche steht hier drin an dem Benutzerobjekt. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nichts Neues, das ist ja auch LDAP. Genau, aber die beiden Sachen, UCR für die lokalen Systeme und LDAP für die Domäne, für die Konfiguration der Domäne. Und wenn man sich jetzt anguckt, da sind auch schon so ein paar Sachen, die hier direkt auch an LDAP dran koppeln. Der DNS-Dienst und DHCP-Dienste, die holen sich die Informationen direkt aus dem LDAP raus. Die kann man direkt auf LDAP konfigurieren, genauso wie Kerberos, der geht auch gegen LDAP, zu Namensauflösungen, Libraries aus der glibc, die gehen auch ans LDAP ran, PAM selber auch. PAM wird auch ganz stark über UCR konfiguriert und setzt auf LDAP sowie auf Kerberos und den Resolver und den NSS-Diensten auf. Genau, das haben wir jetzt. Überblick über den Teil hier unten. Jetzt wird es weitergehend spannend. Also Open LDAP, das ist jetzt nichts Neues. Was jetzt aber sehr interessant ist, UCS benutzt einen Notifier-Listener-Mechanismus. Das heißt, wir haben das Konzept in UCS, dass wir viele Server haben können. Einer davon ist der Master und viele anderen sind Replikate. Das heißt, ich kann mehrere Server haben. Die haben auch einen LDAP-Server drauf. Es gibt nur aber einen beschreibbaren Master. Server, das ist der jetzt hier unten. Der auf diesem Master, der ist eng verzahnt, läuft der LDAP Notifier. Wenn irgendwo eine Änderung im LDAP-Dienst durchgeführt wird, dann sagt der Notifier allen Listenern Bescheid in der Domäne. Und ein Listener läuft auf jedem UCS-System drauf. Das heißt, sobald ein Benutzer neu angelegt wurde oder sobald ein Share angelegt wurde, kriegen das alle mit und können sich ihre Informationen aus der Domäne rausziehen. Wie sieht so ein... Der Listener ruft dann alle lokal eingerichteten Listener-Module auf. Ein kleiner Auszug, wie sowas aussieht. Das ist auch wieder ein Python-Skript mit einer Beschreibung, einem Namen, einem LDAP-Filter, was sagt, ich interessiere mich für die Objekte im LDAP, bitte sag mir Bescheid, wenn sich da was getan hat. Man kann es noch ein bisschen weiter einschränken und sagen, ich bin nur an diesen Attributen interessiert, alles andere interessiert mich nicht. Und dann gibt es eine zentrale Händlerfunktion und die wird für jede Transaktion, für jede Änderung im LDAP einmal aufgerufen. Mit der DN des Objekts, was sich geändert hat, new-old ist jeweils ein Dict vom alten Zustand und im neuen Zustand, kann none sein jeweils und dann weiß ich, es hat sich ein neues es wurde ein neues Objekt angelegt, es wurde ein Objekt entfernt oder es wurde einfach geändert. Es gibt dann noch weitere Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ein Listener-Modul initialisiert wird. Bevor Transaktionen reinkommen, gibt es auch eine Händlerfunktion. Und wenn nachdem Transaktionen gelaufen sind und 15 Sekunden nichts mehr passiert ist, dann gibt es auch nochmal einen Hook, wo man sich reinhängen kann. So, das sind im Wesentlichen Listener, so sieht ein Listener-Modul in seiner prinzipiellen Struktur, in seiner grundlegenden Struktur aus. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Listener-Module. Beispielsweise wenn ich im LDAP Drucker anlege, Drucker einrichte, konfiguriere, sage, auf welchem Rechner die sind, dann wird auf dem Rechner über das entsprechende Listener-Modul die entsprechende CAPS-Konfiguration geschrieben. Genauso mit Quota-Informationen, die im LDAP hinterlegt sind. Die werden aus dem LDAP über das Quota-Listener-Modul rausgezogen und auf entsprechend eingerichtet an den Stellen, wo sie eingerichtet werden müssen. Ganz nett ist auch Samba-Shares, das ist ein schönes Beispiel. Wenn ich im LDAP dann sage, ich möchte auf dem Rechner einen Share unter dem Pfad anlegen, dann kriegt das der Rechner auch mit, also wenn es ein UCS-System ist, kriegt es das mit. Das Listener-Modul kriegt die Information, hier wurde ein Share angelegt, den Pfad gibt es noch nicht, lege ich den Pfad ein, konfiguriere ich Samba entsprechend und dann ist das Share da. Wir selber benutzen diesen Notifier-Listener-Mechanismus auch, um die Replikation, um Replikationen durchzuführen. Das heißt, dass die Zustände auf dem Master-LDAP, der hier unten läuft, der gleiche Zustand ist wie auf anderen UCS-Systemen, wo auch LDAP-Systeme laufen. Das ist einfach ein Replikationsmechanismus, der ja auch hierüber funktioniert. Damit kann man auch eine selektive Replikation, also die Sichten einschränken, wenn man LDAP-ACLs anpasst, dass ein bestimmtes System nur einen Teilsicht aus dem LDAP lesen kann. Also und dahinter der Replikation hängen dann beliebig viele LDAP-Slaves. So, jetzt gehen wir mal hier rechts rüber. Hier steht Univention Directory Manager. Der ist auch wieder eng verzahnt mit dem LDAP-Verzeichnisdienst. Und was ist das? Das ist im Wesentlichen eine Abstraktion von LDAP, die es erlaubt, komplexere Semantiken in Form von Python-Modulen etc. auf das LDAP draufzulegen und diese einfacher verwalten zu können. Hier ist ein Beispiel. Also ist eine Abstraktion von aufbauend auf LDAP in Python geschrieben. Ein ganz einfaches Beispiel. Im ersten Schritt hole ich mir die letzte Transaktions-ID, die letzte LDAP-Änderung, die dem System bekannt ist. Hier. Und lege dann ein Rechnerobjekt an. Das ist UDM, Univention Directory Manager. Das ist der Befehl dazu. Das ist ein einfacher Linux-Rechner hier. Da gibt es unterschiedliche, ich kann auch ein UCS-System nehmen, aber ich mache jetzt einen einfachen Linux-Rechner, den ich hier mit Create anlege. Ich kann sagen, wo im LDAP der liegen soll. Das heißt, im Container oder Ordner Computers unterhalb meiner LDAP-Wurzel. Gebe ihm einen Namen, eine MAC-Adresse und kann ihm auch verknüpfen mit einem bereits bestehenden Netzwerkobjekt. An dem Netzwerkobjekt stehen Informationen, insbesondere über Reverse- und Forward-DNS-Zones dran. An dem Netzwerk können auch DHCP-Informationen dranstehen, sodass, wenn ich einen Rechner damit verknüpfe, dass direkt DHCP-Adressen zugewiesen werden und eingerichtet werden. Wenn ich das mache, sagt er mir, okay, alles klar, habe ich angelegt, ist da. Wenn man sich jetzt genau anguckt, und das verdeutlicht vielleicht, was UDM ist, welche einzelnen Transaktionen liefen im Hintergrund ab, als ich jetzt diesen Rechner angelegt habe, und das kann LDAP eben nicht, und dazu ist UDM da, es wurde zunächst einmal hier am Netzwerkobjekt etwas geändert und dann, das ist hier grün dargestellt, es wurde eine ganze Reihe von temporären LDAP-Objekten angelegt und die stellen im Prinzip sicher, dass bestimmte Attribute wie eine MAC-Adresse, wie eine UID oder so, dass die wirklich eindeutig sind und nur einmal vorkommen. Das ist ein bisschen wie der Trick, wenn ich zwei Prozesse habe, damit es keine Race Condition gibt, legt der eine eine Datei an beispielsweise. Und der Erste, der die angelegt hat, weiß, okay, jetzt laufe ich. Und wenn es fehlgeschlagen ist, weiß er, okay, da läuft jemand anderes. Das ist ein bisschen die gleiche Idee. Deshalb hier viele temporäre Objekte, um sicherzustellen, okay, die sind eindeutig, die gibt es nur einmal in der Domäne. Und dann wird hier mit A, add, wird der Linux-Rechner dann irgendwann nach 10 Transaktionen angelegt. Bestimmte Sachen mit D werden auch wieder gelöscht. Hier werden auch Daten verändert. Der Rechner wird in der Gruppe eingetragen. Deshalb wird das Gruppenobjekt verändert. Und hier sieht man, es werden auch direkt LDAP-Objekte angelegt für Reverse und Forward Zone etc. Genau. Das ist so ein bisschen ein ganz nettes Beispiel. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, Okay, aus UDM-Sicht, wie sieht so ein Rechenobjekt aus? Na, sieht man hier ein Netzwerk, das Netzwerkobjekt ist da, das wurde schon eine IP-Adresse vergeben, weil ich ein Netzwerk angegeben habe. Eine Domain steht auch schon dran. Die MAC-Adresse steht dran, die wir gegeben haben. Er wurde in die Default-Gruppe reingehangen, die auch Primary-Gruppe ist. Die Operation System Version steht jetzt nichts. Passwort steht auch noch keins, also jeder Rechner hat einen Passwort-Account, wenn er gejoint ist in die Domäne. Es werden aber DNS-Einträge hiermit angezeigt und der FQDN auch. Obwohl die sich an anderen Stellen im LDAP befinden, an anderen Objekten, werden die hier abstrahiert. Was auch nett ist, ich kann sogar UDM-Objekte anlegen im LDAP, die LDAP erweitern. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen vielleicht verwirrend an, aber das ist ein einfaches Beispiel. Die nennen sich Extended Attributes, das heißt, das sind auch LDAP-Objekte, also UDM-LDAP-Objekte. Das lege ich hier an und sage im Endeffekt, für Benutzer und auch Settings User Template, möchte ich gerne hier Name, MyValue, einen neuen Eigenschaftswert am UDM-Objekt anlegen. Der soll MyValue heißen. Der hat auch eine Beschreibung. Und es wird auch hier angegeben, wie das gemappt werden soll. Das heißt, ich kann ihm sagen, okay, in UDM wird der Wert MyValue angezeigt, aber in echt, das wird ja in LDAP gespeichert, soll der an diesem Wert hier gespeichert werden. Invention Free Attribute 1. Und das ist Teil des LDAP Object Class, Invention Free Attributes. Man kann natürlich seine eigenen LDAP-Schemas und Objektklassen mitbringen, aber es kommt hier schon mit. Das kann man für einfache Beispiele oder einfache Erweiterung, Eigenschaften, die man dazu nehmen möchte, nutzen. Ich kann auch noch hier Tab Name, Tab Position, das sehen wir nachher. Ich kann angeben, wo das in der Web-Oberfläche angezeigt werden soll. Eine Syntax-Klasse kann ich angeben. Das heißt, es gibt Python-Klassen, die als Syntaxprüfer genutzt werden können in UDM. Und er sagt mir Object Created. Und wenn ich mir jetzt den Administrator gibt es ja schon, da kann ich jetzt einfach sagen Set MyValue to something. Hier kann den Eigenschaftswert setzen. Und wenn ich mir das dann angucke, hier ist der auch nachher wirklich gesetzt. Also eine dynamische Erweiterbarkeit ist damit gegeben für Module, die sich da reinhängen können in UCS. Soweit verständlich oder Fragen dazu? So, jetzt haben wir den UDM auch uns angeschaut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen höher und gucken uns die Samba-Welt an. Also deswegen ist hier oben auch ein Fenster. Samba, Windows ist quasi die Verbindung in die Windows-Welt. Wie ist das aufgebaut? Also das Problem, sage ich mal, die Problemstellung ist, es gibt Samba 4 oder Samba 4 Plus, was eine Active Directory Domain-Funktionalitäten bereitstellt, Verzeichnis-Funktionalitäten bereitstellt. Das heißt, Active Directory ist das Verzeichnisprotokoll von Microsoft, was für Verzeichnisdienste und für Microsoft Domain verwendet wird. Und Samba ist eine Nachprogrammierung dieses Protokollstandards. Jetzt ist das Problem, in Samba gibt es einen eigenen LDAP-Server und bestimmte Daten zu Benutzern, zu anderen Objekten werden dort anders abgespeichert als im LDAP. Das heißt, Open LDAP, wie es in der Unix-Welt gekannt und vorhanden ist, ist nicht kompatibel mit dem AD-LDAP, wenn man so möchte. Und da haben wir damals, als wir die Entscheidung getroffen haben, das von Samba 3 auf Samba 4 zu wechseln, uns überlegt, wie können wir das am besten miteinander verheiraten. Denn wir wollen Windows-Clients bedienen können, wir wollen AD-Funktionalitäten bereitstellen können. Und das haben wir damals und auch heute noch so gelöst, dass es auch wieder ein Listener-Modul gibt, was Änderungen aus dem LDAP hier, die werden hier durchgeschleust, mitgeschickt bekommt. Und diese Transaktionen und Änderungen werden erstmal in Dateien abgelegt. Und in Transaktionsdateien. Und diese Transaktionsdateien werden von einem S4-Connector-Daemon regelmäßig ausgelesen. Alle 3-4 Sekunden wird geguckt, ob es neue Transaktionen gibt und die werden dann verarbeitet. Und der S4-Connector, der ist hier, sieht man, ich habe hier extra auch starke Verbindungselemente zu Samba hier hoch eingebaut, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Er stellt wirklich sicher, dass es eine bidirektionale Synchronisation von Änderungen aus dem AD gibt nach LDAP und, das heißt, wenn ein Windows-Client sich in AD reinjoint beispielsweise, oder auch von allen Open-LDAP-Änderungen, LDAP, also UCS, normalen LDAP-Änderungen, dass die nach Samba entsprechend synchronisiert werden. Und damit hat man mehrere Sachen erreicht. Zum einen kann man natürlich Windows-Clients bedienen und zum anderen, was sehr, sehr interessant ist, UCS lässt sich, weil es AD sprechen kann, lässt sich als Teil einer nativen Microsoft-Domäne in die Microsoft-Domäne reinjoinen als Member und hat dann einen bestimmten Modus, dass es einfach Änderungen mit rüber synkt und insofern Linux-Lösungen oder auch aus dem Unimension App Center Lösungen in einer nativen Microsoft-Umgebung bereitstellen kann. Also es ist ein sehr demütiger Modus, aber es geht auch anders. Über diese Anbindung an Samba 4 haben wir auch ein Takeover realisiert, der im Prinzip Microsoft AD ausliest, alle Funktionalitäten ins LDAP auch überführt, dann danach und mit Samba abgleicht. Und dann kann der Microsoft-Server abgeschaltet werden und das UCS-System bietet die Möglichkeit an, alle diese Funktionen zu übernehmen. Also für alle Verzeichnisdienste zu übernehmen. Das hier ist ein kleines Univention-Lego-Männchen, was dann da hinter dem Fenster steht, was natürlich geöffnet ist. Auf Samba aufbauend gibt es auch wieder, Samba bringt einen eigenen Kerberos-Dienst zur Authentifizierung mit, einen eigenen Replikationsdienst, der wieder andere, die Änderung aus einem Samba-File-Server auf andere rüber synchronisieren kann. Deshalb ist hier eine kleine Antenne. Das kann auch mit anderen Systemen funken. Gehe ich aber jetzt nicht näher drauf ein. Das heißt, das oben war der große Samba-Teil, der auch bei uns sehr zentral steht, eine sehr wichtige Rolle hat. Jetzt gehe ich weiter drauf ein. Das sind hier die orangen, roten und dunkelroten Bausteinchen. Das hat alles mit der Web-Oberfläche zu tun. Wir haben mit UCS eine Web-Oberfläche, die den Anspruch hat, die gesamte Domäne und das gesamte System auch einfach über einen Webbrowser administrieren zu können. Also ich kann es skripten, wie wir es eben gesehen haben. Ich kann auf die Kommandozeile gehen, LDAP-Objekte anlegen, Konfigurationsdateien oder Werte aus UCR auslesen, setzen. Aber ich kann dies auch alles über eine Web-Oberfläche tun. Und dazu ist dieser gesamte Teil hier da. Und das geht dann in die Richtung, hier haben wir jetzt gesehen, wie wir unterschiedliche Dienste, auch Standard-Linux-Dienste anbinden können an gesamtes Identity-Management-System, also an einen Verzeichnisdienst und die Änderung des Verzeichnisdienstes dann rüber synken können auf unterschiedliche Server, um sicherzugehen, dass genau dieser Konfigurationszustand der Domäne auch umgesetzt wird auf den Servern. Das ist natürlich im Detail recht komplex. Um das wieder einfacher zu machen, um aus Benutzersicht einfache Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, gibt es eine Web-Oberfläche. Und da gibt es mehrere Ebenen. Wenn man jetzt hier sieht, oder wir gehen von der Benutzeransicht raus. Also der Benutzer öffnet seinen Browser und greift beispielsweise hier auf ein sogenanntes UMC-Modul zu. UMC steht für Univention Management Console, das ist die Web-Administrationsoberfläche. Und da gibt es unterschiedliche Module für die unterschiedlichen Aspekte eines UCS-Systems. Aber er greift jetzt auf die Web-Oberfläche zu, das ist eine JavaScript-HTML5-Web-Oberfläche. Macht einen Request, möchte sich zum Beispiel alle Benutzer auflisten lassen oder einen bestimmten Benutzer ansehen. Und dann wird der Request weitergeleitet durch Apache. Und dahinter steht nochmal ein Univention Management Console Webserver, der den HTTP-Request umwandelt. Und an einen weiteren Server leitet, der dafür zuständig ist, dass entsprechende Backend-Modulprozesse aufgerufen werden. Also zu jedem Frontend-Steinchen hier gibt es auch ein Backend-Steinchen hier, das in Python wiedergeschrieben ist und was Backend-seitig Funktionalitäten zur Verfügung stellt, wie beispielsweise UDM, haben wir eben gesehen. Das UDM-UMC-Modul würde dann auf den UDM, auf die ganze Library hier zugreifen, um dann wieder Zugang zum LDAP zu kriegen. Und wenn das sieht dann ungefähr so aus, hier, das ist die Web-Oberfläche. Und wenn ich mir jetzt einen Rechner anschaue, den Rechner, den wir eben auf der Konsole gesehen haben, genau der gleiche Rechner, würde mit dem UDM-Modul dann so aussehen. Hier sehe ich wieder meine MAC-Adresse, den Namen MyLinux, DNS-Informationen, DHCP-Informationen sind jetzt nicht gesetzt. Oder wir hatten uns den Administrator auch auf der Konsole angeguckt. Der sieht dann hier in der Web-Oberfläche so aus. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Tabs, die die unterschiedlichen Aspekte darstellen. Und sogar den Tab MyTab mit dem Wert MyValue, das auf Something gesetzt ist, was wir eben über das Extended Attribute eingerichtet haben. Genau. Und da gibt es natürlich auch noch viele andere Module, die sich da rein docken. Ein Beispiel ist alles, was mit dem Thema Cloud und Virtualisierung zu tun hat. Da gibt es hier sieht man den Dimension Virtual Machine Manager Daemon. Das ist eine Virtualisierungslösung, die aufbaut auf libvirt und KVM, aber auch gleichzeitig libcloud einsetzt, um so zu Amazon EC2 Cloud Zugang zu haben und da virtuelle Instanzen verwalten und anlegen zu können oder zu einer eigenen internen OpenStack-Umgebung. Diese ganzen Geschichten, sind auch wieder Antennen dran, die funken ja in die Cloud rein. Diese ganzen Geschichten werden durch den Virtualisierungs-Daemon hier bereitgestellt und dafür gibt es dann auch wieder ein entsprechendes UMC-Modul, wo man die einzelnen virtuellen Instanzen sieht, anlegen kann, stoppen kann, etc. Das ist ein schönes Beispiel. Was man hier sieht, das ist eine Wolke. UCS bringt beispielsweise auch, also es ist ein anderer Connector in die Cloud, wenn man so möchte. Deshalb ist auch wieder eine Antenne oben drauf. Univention bringt einen eigenen Sammel-Identity-Provider mit. Sammel, wem ist das ein Begriff? Okay, das ist ein Single Sign-On für Cloud-Dienste. Ist eine hochspannende Sache, auch wieder komplex. Unsere Bemühung ist da auch wieder über die Schnittstellen, die wir anbieten im Management-System, das einfach darzustellen, für den Benutzer einfach einrichtbar zu machen und wartbar zu machen. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, es gibt eine Vertrauensstellung zwischen dem Identity-Provider, der hier in UCS integriert ist, und einem Cloud-Dienst, wie beispielsweise Google Apps for Work. Oder Salesforce ist auch ein Beispiel, oder Microsoft Office 365. Das sind Cloud-Dienste, die im Webbrowser laufen. Ich möchte aber nicht unbedingt, dass ich da auch mein Passwort hinschreibe. Deshalb gibt es eine Vertrauensstellung zwischen dem Sammel-Identity-Provider und dem entsprechenden Cloud-Dienst. Zwei Zertifikate wurden ausgetauscht, die kennen sich. Das ist einmal eingerichtet worden und dann können die sich vertrauen. Das heißt, wenn ich auf die Adresse des Cloud-Service-Providers gehe, meinetwegen Google, dann kann er mich weiterleiten und sagen, okay, du bist noch nicht eingeloggt. Oder ich weiß nicht, ob du eingeloggt bist, gib mir mal ein Ticket. Und dann wird man umgeleitet auf den Identity Provider. Und der weiß dann, ob man schon eingeloggt ist oder nicht, über ein entsprechendes Cookie. Und kann dann eine Weiterleitung machen, wenn man schon eingeloggt ist oder wenn man sich dann eingeloggt hat, über die Zertifikate, dass man dann wieder bei dem eigentlichen Dienst landet. Und so habe ich das Passwort, habe ich wirklich in meinem UCS-System, was bei mir meinetwegen in der internen IT-Infrastruktur steht oder in einem Rechenzentrum meiner Wahl. Und kann genau bestimmen, welche Informationen rüber zum Service Provider, also zum Cloud Service rüber gefunkt werden. Und das ist auch integriert. Das geht natürlich dann in erster Linie über Apache. Sammel greift aber auch wieder auf OpenLDAP zu. Habe ich jetzt nicht immer hier eingezeichnet, weil es ein bisschen schwieriger wurde. Genau. Und hier als letzten Teil, was auch sehr interessant ist, es gibt das App Center, was dieses gesamte Lego-Gebilde, das gesamte UCS mit seinen vielen Aspekten was eine Schnittstelle bereitstellt oder verschiedene Schnittstellen bereitstellt, einige von denen ich ja auch schon genannt habe, damit Dritthersteller ihre App auf UCS bringen können. Was ist die Idee dabei? Die Idee dabei ist, dass es viele sehr gute und unterschiedliche Softwarelösungen für unterschiedliche Probleme gibt, beispielsweise Groupware, ein Ding, oder Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Ticketsysteme. Das ist nicht unsere Spezifizität. Wir konzentrieren uns wirklich auf ein Basissystem, was viele Sachen miteinander verbindet, aber nur Infrastruktur, Basissysteme bereitstellt und Basisdienste. Jetzt jemand, der eine Groupware entwickelt, hat nicht deine Spezifizität, ist nicht eine Distribution mit einer kompletten Infrastrukturverwaltung bereitzustellen. Also sagen wir, es ist doch toll, wenn wir zusammenkommen, wenn wir ermöglichen, dass es unterschiedliche Apps, also Serverdienste gibt, die auf einem UCS-System installiert werden können. Und das geschieht über das App Center. Da gibt es auch wieder ein Webmodul, was auf ein Backend-Modul zugreift, wohinter dann ein Lib steht. Es gibt auch einige Kommandozeilen-Tools, die das Ganze machen. Und die stellen einige Sachen sicher und installieren im Endeffekt auch wieder Debian-Pakete einer App, die in Univention integriert ist. Und die kann dann beispielsweise auch wieder in der Web-Oberfläche neue Checkboxen oder neue Eingabeelemente am Benutzer darstellen, um den Benutzer für bestimmte Dienste freizuschalten oder zu konfigurieren. Und wir sind seit UCS 4.1 auch an Docker angebunden. Das heißt, wir haben Docker integriert, um die ganzen Apps abgeschotteter. Also wir haben es eben beim BSD-Vortrag über Jailing gehört. Unter Linux sind es die Linux-Container, was Namespacing, Control Groups umfasst. Und was Docker zusammenbringt in einer einfachen Art und Weise. Und ja, wir haben Docker integriert mit auch der Bestrebung, andere native Docker-Anwendungen zu UCS rüberholen zu können. Und das ist quasi, aber das ist ein gesamter eigener Vortrag für sich, da reinzugehen, auch sehr, sehr spannend. Das ist das App Center. Das ist nochmal eine andere. Auch wieder mit dem Ziel, das App Center für den Benutzer, der kann komplexe Serverdienste mit einem Klick oder mit zwei, drei Klicks installieren. Und die werden auf dem entsprechenden Server in der Domain installiert, da wo sie hin sollen. Es gibt geregelte Update-Policies, auf die der Nutzer sich verlassen kann. Genau, das war es soweit zunächst hierzu, zu der Durchfahrt durch UCS. Und wir können gerne noch in bestimmte Bereiche einsteigen, wenn dazu Fragen sind. Aber dazu möchte ich erstmal fragen, ob Fragen da sind, die ich gerne beantworten möchte. Okay, die Frage war, wenn ich jetzt über UCR, was wir eben angesprochen haben, in den Konfigurationsdateien manuell Sachen verändere, dann werden diese Änderungen ja überschrieben, sobald ich UCR-Variablen setzen, die quasi das Überschreiben dieser Konfigurationsdatei auslösen. Das ist natürlich richtig. In der Regel sind die meisten Konfigurationsaspekte einer Template oder einer Konfigurationsdatei abstrahiert in UCR. Manchmal fehlen natürlich welche. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Klar, kann sagen, Bug aufmachen bei uns und sagen, die und die Konfigurationsaspekte, die fehlen noch in dem Template. Oder man kann ein eigenes Template schreiben, ist auch möglich. Ja. Oder ein Divert machen, um sicherzugehen, dass die Sachen nicht überschrieben werden. Aber da muss man auch wirklich dann wieder händisch dafür Sorge tragen, dass die Werte entsprechend auch beim Update wieder, wenn sich die Konfigurationsdatei ändert oder so, angepasst werden. Beantwortet das die Frage? Andere Fragen da? Wenn nicht, möchte ich sagen nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Linux-Tag heute.